Fließender Edo Zanki Podcast Ausgabe 7. Wir machen einen kleinen Schritt zurück. Es geht um dieses Album. Here Comes the Night, neu digital remastered. Das hier ist das Original. Und wir haben einen ganz tollen Gast, den ich zum Beispiel kenne. Als ich noch ein kleiner Arno war, war ich ein totaler Wolfman-Fan und sein Name stand immer auf der Platte. Ich habe sein Gitarrenspiel geliebt. Helmut Krominger, schön, dass du da bist.
Danke, danke, ich freue mich.
Du bist ein Musiker, das weiß man, der mit ganz, ganz vielen Leuten gespielt hat. Manche kennen dich von BAP. Wir haben 22 eine Tour zusammen gemacht mit Udo Lindenberg und dem Panikorchester. Du bist praktisch das Küken im Panikorchester gewesen. Und mit Edo hast du auch ganz viele Verbindungen.
Ja.
Wann hast du Edo denn kennengelernt?
Also Chronologie ist nicht so meins.
Chronologie ist auch nicht wichtig.
Genau, also ich kann nur Folgendes sagen, es gab immer wieder Berührungspunkte mit Edo. Zum Beispiel habe ich hier im Studio tatsächlich auch mal Aufnahmen gemacht mit Adam Kelly, hieß er. Das ist einer aus der Kelly Family. Ich glaube, ein Cousin oder sowas war das. Ein guter Sänger auch. Mit dem habe ich hier Aufnahmen gemacht. Da war ich, glaube ich, 2-3 Tage hier. Das ist ja auch schon alles so lange her. Und ich habe mal einen Job gemacht fürs Fernsehen. Das war Radio Bremen 10 Jahre. Radio Bremen 1 oder sowas. Und da gab es eine Fernsehsendung mit verschiedenen Künstlern. Und ich sollte als MD eine Band zusammenstellen. Und dann habe ich da tatsächlich auch den Edo getroffen. Wir haben dann 3 Songs vom Edo gemacht. Da war auch die Inga Rumpf, da war auch der Stefan Gwildis, ich glaube, da war auch Klaus Lage und so weiter und so fort. Da habe ich dann mit dem Edo tatsächlich auch mal zusammen gespielt. Also das hieß dann eine Probe, eine Stunde lang und dann die Aufzeichnung. Das war ein reines Vergnügen, weil Edo halt ein richtiger Musiker ist. Weil Edo weiß, was er tut. Weil es gibt ja auch Sänger, die sind Sänger.
Wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst.
Und Edo war immer Musiker. Ne? Der kannte alle Facetten der Arbeit, die man so tut im Studio oder eben auch live.
Das heißt, also, man konnte ihm nichts vormachen als Musiker.
Man konnte ihm gar nichts vormachen, aber gleichzeitig konnte man mit ihm auch vernünftig reden über Musik. Nicht nur emotionalisiert, sondern auch vom, ich sag mal, Fachwissen her war er natürlich
absolut
ganz vorne.
Ein wandelnder Musikalmanach.
Absolut.
Sehr viele Sachen kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht kannte durch Edo.
Ja.
Ich habe Wolf Mahn bewusst angesprochen, weil ich mal irgendwie, Wolf Mahn war ja auch so ein bisschen soulmäßig unterwegs. Es gibt auch eine Soul Man, so Coverversionen und solche Sachen. Ja. Setzt die Segel für eine bessere Welt und so weiter. Auch Edo, die waren sich da doch sehr ähnlich, finde ich, in diesem Soul-Bereich.
Ja.
Wobei ich doch das Gefühl hatte, dass Wolf immer so ein bisschen der, na, wenn man das so sagen kann, kommerziellere war, oder?
Interessanter Aspekt. Also ganz klar waren die beiden, finde ich, so eine Art Speerspitze mit dieser Idee, dass man in der deutschen Sprache Soul-Musik machen kann oder Soulful-Music machen kann. Und da waren die schon auf Augenhöhe, finde ich. Der Wolf hatte vielleicht noch ein bisschen mehr Rock-Approach. War also noch ein bisschen mehr für die deutsche Sprache vielleicht noch ein bisschen kommerzieller. Also das, vielleicht konnte das besser, noch ein bisschen besser funktionieren, weil dieser Rock-Approach dann noch ein bisschen größer war. Aber ansonsten würde ich sagen, haben die beiden sehr viel dafür getan, dass die Deutschen, auch die Entscheidungsträger bei den Plattenfirmen und so weiter, dass die mal verstehen konnten, dass man nicht nur so wie Udo auf Deutsch singen kann, sondern eben auch mit amerikanischer Musik, Soul-Musik, ebenfalls in deutscher Sprache das wunderbar kombinieren kann.
Das ist interessant. Wir sprechen ja über dieses englischsprachige Album, Here Comes the Night. Ja. Da frage ich dich mal ganz persönlich, wie gefällt er dir denn besser, auf Englisch oder auf Deutsch?
Spontan würde ich sagen auf Deutsch. Aber wenn du mich jetzt fragst, warum, dann wird es schwierig, das so zu argumentieren.
Vielleicht ist es diese Kunst gewesen, diese ganz besondere Kunst, die er drauf hatte, auch im Vergleich zu Wolf Mahn, ganz anders mit Worten zu spielen, die deutsche Sprache ganz anders zu singen und ganz anders einzusetzen. Nah am Englischen.
Ja, richtig. Also dann kann man ja auch fast so weit gehen und sagen, ihm ging es auch oder vor allem vielleicht sogar um den Sound beim Singen, um den Sound der Stimme und nicht so sehr darum, ich sag mal im Hannes Waderschen Sinne, eine Message rüberzubringen. Es ging ihm auch immer um Musik und das ist ähnlich, auch wie beim Wolf. Da ging es auch immer um die Musik, um den Sound der Sprache auch. Ne? Selbst Herbert Grönemeyer, das heißt selbst, Herbert Grönemeyer hat ja auch mal gesagt, wenn ich Songs schreibe, dann schreibe ich die zuerst mal auf Englisch Und dann kommt die schwere Zeit, wo ich dann die deutschen Texte dazu schreiben muss. Und dabei achte ich in erster Linie erstmal darauf, dass es gut klingt. Und wenn es dann noch einen guten Inhalt transportiert, umso besser.
Ne? Das sind aber diese Produktionen, die richtigen Deutschrock-Fans dann nicht toll finden, weil der Text dann auch so englisch gemischt wird. Bei Grönemeyer verschwindet der Text.
So leise.
Wo andere deutschsprachige Künstler den Mix nach oben setzen.
Ja, ja. Aber dann, es war eine ganze Zeit lang, und da waren auch, glaube ich, Edo und meinetwegen auch Wolf, dann auch in der heißen Phase eben dabei. Es gab ja auch eine Zeit, wo eine laute Stimme im Mix automatisch mit Schlager irgendwie in Verbindung gebracht worden ist. Wie, die Stimme ist viel zu laut, ist das Schlager oder was? Und dann wurde die Stimme so ein bisschen mehr in den Mix reingesetzt, was ich auch musikalisch schöner finde im Prinzip. Und dann hat der Herbert, hat das dann vielleicht dann wirklich, auch weil er viel in England wahrscheinlich produziert hat.
Mit englischen Producern.
Eben, die haben eine andere Ästhetik.
Ja.
Und es hat ihm ja auch nicht geschadet.
Du hast ja mit Edo viel gearbeitet. Kannst du sagen, was die Lieblingszusammenarbeit war? Also so ein Moment, an den du dich super gerne erinnerst?
Also ich habe ja gar nicht so viel mit Edo gearbeitet. Ich habe einmal mit ihm in echt live seine Songs gespielt. Das war das als MD, die 3 Songs für Radio Bremen. Und das war natürlich super. Es war so einfach, ne? Weil er weiß natürlich, was er macht, und die Band war gut vorbereitet und somit hatten wir da Spaß, ohne dass da irgendwie, Probleme auftauchten oder so. Und dann war ich ja nochmal mit Inga Rumpf hier in Karlsruhe in den Kammerspielen und da war er dann der Host der Veranstaltung und da haben wir auch noch eine schöne Zeit zusammen verbracht. Also es war immer sehr kollegial, irgendwie, ja, eine Art von Augenhöhe. Und er war ja auch Fan von 2 Songs, die ich ja geschrieben hatte und gesungen hatte. Und ich meine mich sogar zu erinnern, das ist aber jetzt wirklich nicht, also ich kann nicht dafür garantieren, dass es wie ich weiß, aber als ich heute hierher fuhr, fiel mir ein, ich glaube, Eda hat sogar mal eine von meinen Nummern gesungen und hat mir dann die Aufnahme geschickt. Ich nehme an, dass er, ich habe den damals auch Playbacks geschickt von den Songs. Und ich glaube, er hat dann einfach das Playback mal auf Band genagelt und dann eine Spur Gesang aufgenommen und mir das dann geschickt. Aber das habe ich mit Sicherheit nicht mehr, weil ich zu viel Computer und Festplatten zerschlissen habe in der Zeit. Das ist ja jetzt 30 Jahre her oder so, ne?
Das war doch bestimmt ein Ritterschlag. Ich meine, du bist selber auch Sänger, das wissen die wenigsten. Du bist auch ein richtig guter Sänger. Aber das muss dann so ein richtiger Ritterschlag gewesen sein,
oder? Ich kann es nicht glauben, aber ich war auch noch so jung, dass ich das vielleicht gar nicht so ganz erfassen konnte, was das eigentlich jetzt gerade bedeutet, wenn Edo Zanki sagt, tolle Nummer, toll gesungen, ich hätte Bock, die auch mal zu singen, das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Ja, und so blieben wir immer in Kontakt.
Das war in der Zeit, als du auch ein gefragter Studiogitarrist warst.
Ja.
Ja, aber kann man durchaus sagen, stell da nicht unter den Scheffel. Es gab wenige Studiogitarristen damals, du warst einer davon, die für gewisse Musikrichtungen immer gebucht wurden.
Richtig, aber man muss dazu natürlich auch sagen, das war auch noch die Zeit, wo Studiomusiker tatsächlich gebucht worden sind. Heutzutage wird das ja immer seltener. Heutzutage fast jeder seine Sachen zu Hause und geht dann irgendwann ins Studio oder wird das vielleicht dann nochmal gemischt oder macht es selber aus der Box heraus zu Hause und dann wird's irgendwo gemastert. Diese Zeit, in der du angerufen wurdest, hör mal, hier ist Blabla im Studio, kannst du vorbeikommen, Gitarre spielen, das ist, also für mich zumindest, ich habe den Eindruck, das gibt's nicht mehr so oft.
Dazu hat Edo mal in einem Interview mit mir gesagt, dass er all diese Leute bedauert, die in einem einsamen Hotelzimmer mit dem Laptop Musik machen und dass es ein Riesenluxus ist, so ein Studio zu haben und dort Sessions zu machen.
Natürlich, mit Leuten. Es geht ja immer noch irgendwie um Leute, um Verbindungen mit Menschen. Das war definitiv anders damals.
Mhm. Deshalb kannte man sich, glaube ich, auch in diesen Kreisen. Ja. Es gab ja totale Connections. Es war ja nicht so, dass der eine, so wie heute sitzen mir die Leute oft zu viele Nischen. Der eine macht das, der andere macht das. Und so diese freundschaftlich verbundene Szene, die kenne ich eigentlich nicht mehr so.
Und es gibt ja noch einen Aspekt. Also sagen wir mal, heutzutage empfindet sich jeder als Künstler. Das heißt, ich bin speziell, ich bin anders als die anderen, in Klammern, ich will anders sein als alle anderen. Und damals war es so, dass wir haben uns als Musiker empfunden. Das heißt, wir tauschen uns aus. Wir zeigen uns gegenseitig was, Wir können Fragen stellen. Wir versuchen zusammen was hinzukriegen. Und das war immer ein Teamwork. Und Teamwork ist was Wundervolles. Mhm. Und wenn man die Chance dazu hat, sollte man es machen.
Du bist immer noch vielseitig unterwegs. Wir wollen natürlich auch immer ein bisschen über unsere Gäste sprechen. Zurzeit sogar mit einem Solo-Programm. Mhm. Ja? Ich glaube, das erste Mal überhaupt in deiner Karriere,
oder? Das ist Wahnsinn. Da musste ich 60 werden, um endlich mein eigenes Ding zu machen. Wobei, es ist ja auch nicht wirklich nur mein eigenes Ding. Also, was ich da mache, ist ein zweistündiges Programm, wo ich praktisch mein Leben als professioneller Musiker nochmal so durchleuchte. Und da gibt es dann natürlich Songs von meiner ersten Band, Paint the Town, die ich in Köln gegründet habe seinerzeit. Das sind englische Songs, die wir damals gemacht haben. Dann gibt es deutschsprachige Songs, die ich geschrieben habe, für mich auch wirklich. Und nicht für andere, das ist auch nochmal ein Unterschied dann, ne? Vor allen Dingen in den Texten. Und dann mache ich aber auch Songs von den Künstlern und Bands, in denen ich war. Ich habe ja für die meisten habe ich ja auch geschrieben. Und dann gibt es eben von mir dann meine Versionen, diese Demo-Versionen, die ich dann aufnehme. Das sind dann meistens englische Texte, wo ich dann versuche, so ein Gefühl herzustellen, so eine Hookline zu etablieren, irgendwas Schönes zu machen, so damit der Künstler, der letztlich dann seinen Text da draufschreibt, schon in etwa so ein bisschen bei der Hand genommen wird, da könnte es hingehen. Und diese Version spiele ich dann eben auch. Ich bin allein auf der Bühne, ich spiele Akustikgitarre, E-Gitarre, ich singe, ich habe einen Looper dabei und manchmal gibt's sogar ein Playback, aber nicht im Sinne von ZDF-Hitparade, sondern im Sinne von mir selber eingespielte Playbacks, das sind 3 oder 4, die dann bis zum Konzertanten sich bewegen können. Und ja, ist ein kurzweiliges Programm.
Du spielst auch einen von Udo, habe ich gelesen.
Ja.
Welcher ist das denn?
Ich habe mir überlegt, was kann man von Udo? Also ich war ja immer riesiger Udo-Fan, ja. Seit meinem 13., 12. Lebensjahr. Er hat mir damals praktisch, als langsam Pubertierender, hat er mir das Leben erklärt. Ne? Ich kenne natürlich ohne Ende Udo-Songs und bin da auch relativ textfest zumindest meistens gewesen. Und jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich denn da? Gibt es 1000 Spezialmöglichkeiten? Nein, ich habe mir gedacht, nimm doch einfach eins von seinen bekanntesten, nämlich Cello.
Oh, prima.
Und da habe ich eine ganz eigene Version, die so ein bisschen mediterran-spanisch angehaucht ist, habe ich erarbeitet und das ist tatsächlich jeden Abend dann der letzte Song im zweiten Set.
Da kann man wirklich mal erzählen, dass zeigt deine Fähigkeit oder vielleicht auch dein Fantum, als du damals da mehr oder weniger einspringen musstest bei dieser Panikorchestertour, kamst du zur Probe und hast das ganze Programm drauf. Unfassbar.
Ja, also, sagen wir mal so.
Der Austausch mit Steffi Stephan oder dein Fantum?
Nee, also das war Wahnsinn. Soll ich mal die Geschichte erzählen?
Ja, gerne.
Wie das zustatten kam, also vonstatten kam, war wie ich enorm. Ich lag schon im Bett, es war 22:30 abends. Und ich gucke auf mein Handy, das ist meistens leise gestellt. Oh, guck mal, Steffi Stephan hat angerufen. Wir kennen uns ja schon lange und haben auch schon öfter zusammen gespielt. Und sein Club, das Jovel, habe ich ja mit Wolfmann schon gespielt, mit Inga Rumpf gespielt, mit Bab gespielt und so weiter. Dann sehe ich, der hat angerufen. Und dann ist er auf meiner Mailbox oder Sprachbox und sagt zu mir, hallo Helmut, hier ist Steffi Stephan vom Panikorchester. Ruf mich bitte zurück, am besten gleich. Ich denke, was ist denn der so gestelzt? Panikorchester und so ein Zeug, ne? Und dann habe ich zurückgerufen. Und dann sagt er, Helmut, wir brauchen dich hier. Ich sag, wo braucht ihr mich? Timmendorfer Strand. Ich sag, und wozu? Ja, wir brauchen hier einen Gitarristen. Ich sag, habt ihr nicht schon genug Gitarristen? Ja, und dann kam halt raus, dass der wunderbare Jörg, dass er ein Problem hatte mit seinem Finger, ein schlimmes Problem, dass man wusste nicht, wird das gelöst werden. Das war, glaube ich, 2 Wochen vor Tourstart oder sowas. Da haben sie mich halt gefragt, ob ich denn dann kommen könnte. Ich sag zum Steffi, ich kann dir das jetzt nicht sagen, weil ich habe am Wochenende 3 Shows, am nächsten Wochenende 3 Shows. Ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird, den Leuten zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Timmendorfer Strand. Okay, sagt der Steffi, wir kürzen das mal ab. Und dann,
ja, ist der Udo, alles klar.
Da kann man natürlich nicht mehr Nein sagen.
So, und dann sagt er, kommst du mal ein bisschen vorbei, ein bisschen Action und Gitarre rausgesucht und so, ja, alles klar, ne?
Ich sag, ja, ich muss mal gucken, ne? Ja, wir sehen uns dann und so. Ja, und dann habe ich den MD von der Band angerufen, mit der ich da unterwegs war. Normalerweise wird er immer aggressiv, wenn ich sage, ich kann nicht. Das kann der gar nicht leiden. Du bist unsuppable, sagt er dann immer. Ich sage, kann das irgendjemand anders? Nein. So, und dann sage ich ihm genau, was passiert ist. Und dann sagt er, Helmut, wenn du deinen Traum leben willst, dann gehst du morgen dahin. Das fand ich sehr cool. Ich sage, ja, und dann? mir wird irgendwas einfallen, mach das. Das war natürlich großes Kino.
Klasse.
Sehr selbstloses, großes Kino von ihm. Ne?
Auf die alten Tage noch ein Panikorchester und ein Soloprogramm.
Das ist ja der Hammer. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, das war für mich schon der absolute Wahnsinn. Und es war eine tolle Zeit, obwohl das so eine riesige Produktion ist. Du weißt ja selber, du weißt ja genau, wie es da läuft. Obwohl das so eine große Produktion ist mit so vielen Leuten, war da so eine entspannte, unterstützende, umarmende, fröhliche Situation für mich, das war schon beeindruckend.
Ja, da gibt es durchaus Parallelen auch zum Edo, weil das erzählen viele Musiker auch, wenn sie hier waren, mit Edo gearbeitet haben, dass das Familiäre hier das Tolle war.
Genau.
Ich wollte mal zurückkommen aufs Schreiben, weil mir ist da ein Aspekt, da hast du auch Songs für Bab geschrieben, mit Texten.
Ja, wie gesagt, also...
Weil wie macht denn Ostfriese einen kölschen Text?
Das ist genau der Punkt. Also ich schreibe einen Song, man fängt automatisch an auf Englisch irgendwas zu singen und irgendwann muss man das dann mal zu Ende bringen, dann schreibe ich den Text auf Englisch. Und das habe ich dann dem Wolfgang Nietzsche gegeben. Und dann hat er sich den Song geschnappt und hat dann eben einen kölschen Text geschrieben. Der kölsche Text war fast immer sehr nah dran an meiner an meiner Rhythmik und an der Melodie, die ich gemacht habe. Und manchmal sogar auch phonetisch ganz nah dran. Also zum Beispiel Ab und Zu, war ein ziemlicher Hit. Der hieß bei mir Leaving You. Leaving you, Ab und Zu. Das ist irre. Ne? Und ja, so ging das dann. Also ich schreibe einen Song, ich nehme den dann auch komplett auf, mit allem Schnickschnack, mit Chören, so dass derjenige den Song dann auch wirklich gut finden kann, dass der Spaß daran hat. Dann schreibt meinetwegen jetzt der Wolfgang einen Text und dann kommt Bab ins Studio und spielt den Song. Und dann ist es ein Bab-Song.
Ah ja.
Und vorher ist es einfach nur ein Demo von mir in englischer Sprache.
Englische Sprache ist das Stichwort. Jeder Gast darf sich ja immer einen aussuchen von Edo. Here Comes the Night. Ich hoffe, du bist vorbereitet und hast dir einen ausgesucht.
Ja, also ich würde mir jetzt einen aussuchen.
Oder such dir jetzt einen aus, genau. Den wir dann auch spielen.
Also der Song, den ich jetzt gerne hören würde.
Den Song, den du jetzt gerne hören würdest. Und du musst natürlich sagen, warum, das ist ja völlig klar. Ne?
Ja, ja.
Einfach aussuchen.
Das ist schon spannend, weil ich weiß jetzt ja gar nicht so genau, wie die Titel heißen. Spiel doch einfach mal Here Comes the Night. Das ist der Reggae, wenn mir nicht alles
tut. Das stimmt, ja, genau.
Und den finde ich auch sehr gelungen.
Kannst du dich daran auch erinnern, als du das gehört hast? Hast du gedacht, dass das ein Deutscher ist?
Ich glaube, ich wusste vorher, bevor ich überhaupt einen Ton von Edo gehört habe, wusste ich, dass Edo hier in Deutschland arbeitet.
Ah, okay.
Aber ich bin ja auch, eigentlich bin ich ja auf Edo gestoßen, als er schon Deutsch gesungen hat. Da gibt's diese eine Nummer mit den Uhrzeiten.
Viertel vor vier. Viertel vor neun, ja. Gib mir Musik, was im Übrigen im Original englischer Titel war. Fruits of the Night und auf einem Tina Turner Album drauf. Nämlich auf dem Vorgängeralbum zum Durchbruchalbum. Tatsächlich eine Nummer für Tina Turner, ja.
Schade um das Timing. Ein Album später.
Genau.
Das wäre noch schöner gewesen.
Aber okay. Wir machen keinen Break und spielen für dich, Helmut, jetzt mal Here Comes the Night. I can see right out of my window, walking down the street, my girl, with another guy. His arms around her like it used to be with me. Whoa, it makes me want to die. Whoa. Funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be in? Here it comes. Another one. Komplizen Edo Zanki Podcast Ausgabe 7 mit Helmut Kohlhinger. Es geht um das Album Here Comes the Night und generell um Edo. Wenn du denn auf den Menschen Edo Zanki zurückblickst, was bleibt da in deinem Herzen?
Herz, das ist schon mal genau etwas, was mir dazu einfällt. Also mein Eindruck, er hatte ein großes Herz, er nahm sich immer die Zeit, die es braucht, um mal rauszukriegen, wie man so drauf ist, wie es einem geht. Also am Tag, wenn man sich traf. Er hat immer genügend Atempausen gelassen, dass man selber ins Reden kam zum Beispiel. Und Neugier, allgemeine Neugier, habe ich immer empfunden, von seiner Seite aus mir gegenüber, wenn man sich dann gesehen hat.
Ich habe schon oft erzählt, dass es mir so ging, vielleicht weil ich kein Musiker bin, dass man mit Edo auch sehr toll über die Welt philosophieren konnte, sogar sehr politisch, ohne dass das auch, dass er eine klare Haltung hatte, jetzt rechts oder links, oder das war immer so der Mann des Ausgleichs, denn er versuchte so beide Seiten zu sehen.
Ja.
Das ist mir so aufgefallen.
Ja.
Es gibt einen anderen Aspekt, ich frage das gerne Menschen, die im Business sind. Es gibt ja diesen berühmten, wie Udo das nennt, Olymp.
Mhm.
Wo natürlich Udo sitzt, wo der Herbert Grönemeyer sitzt, wo andere vielleicht noch hinwollen. Der Edo sitzt da nicht, für mich muss er aber dahin. Kannst du dir erklären, warum das nicht hingehauen hat mit dem riesengroßen Durchbruch oder mit dem Superstartum?
Also das sind ja immer mehrere Faktoren. Der erste, der mir jetzt einfallen würde, ist, ich meine, die Tänzerin, das war schon eine Riesensingle.
Absolut.
Und das war auch ein großer Hit. Also da war eigentlich schon etwas niedergelegt, das dazu hätte führen können, dass er diese Schallmauer durchdringt, wo jetzt der Herbert da dahinter ist und der Udo natürlich auch schon ganz, ganz lange. Also eine Hitsingle gab es tatsächlich, die wirklich was ganz Eigenes hatte. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute anschließend mit einer Drum Machine und einem Klavier dann versucht haben, auch so eine Art von Nummer zu machen, um da irgendwie aufzuspringen und vielleicht auch erfolgreich zu sein. Also das hatte ein Alleinstellungsmerkmal, das war fantastisch gesungen. Er war vielleicht sogar ein bisschen zu gut für den Massengeschmack, grundsätzlich jetzt, ne, als Sänger, weil er komplex denken konnte als Musiker und dadurch natürlich auch komplexe Dinge erschaffen hat. Und die waren dann vielleicht wiederum ein wenig zu komplex für das Mainstream-Publikum. Und dann vielleicht war er auch tatsächlich so ein eigener Kopf, der dann hier und da dann auch mal Entscheidungen getroffen hat, die nicht unbedingt mit der Welle sich bewegt haben, die zum Beispiel Plattenfirmenbosse sich vorstellen, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein. Und das zeichnet ja die meisten wirklichen guten Künstler aus, dass die eben nicht machen, was die anderen denen sagen, sondern dass sie das machen, was ihnen selber wichtig ist, dass sie in sich selbst vertrauen und dass sie dem Herzen folgen. Und wenn du das jetzt alles zusammenzählst, eigentlich kannst du daran erkennen, weshalb es nicht geklappt hat, dahin zu kommen, zum Superstardom, sag ich mal. Aber da siehst du dann auch, weshalb er dahin gekommen ist, wo er ist. Und das war ja nun auch schon eine ganze Menge, weil er immer authentisch war, immer ehrlich war und sich nicht verstellt hat oder hat verbiegen lassen. Und das ist dann der Deal.
Ich habe ja immer die These, dass es heutzutage für solche Menschen einfacher ist. Also das meine ich so. Damals musste man tatsächlich die Plattenfirmen fragen und auch den Plattenfirmen folgen. Der berühmte Spruch, ich höre den Hit nicht. Heute ist es doch, glaube ich, für Typen wie Edo, trotz der Vielfalt an Musik, ein bisschen einfacher durch viele andere Möglichkeiten und Medien, die es heute gibt. Wäre meine These, kannst gern widersprechen.
Natürlich, auf der einen Seite kann heute jeder, wenn er die Energie hat, kann jeder etwas erschaffen, das an der ganzen Welt zugänglich ist. Ne? Mit wenigen Mitteln. Man muss nicht mehr viel Geld ausgeben. Du kannst heute, deiner Vision folgen und kannst es mit der ganzen Welt teilen. Aber auf der anderen Seite wollen unfassbar viele Leute ihr Ding mit der ganzen Welt teilen. Und viele, viele von denen sind auch nicht gut. Und das ist manchmal, glaube ich, auch ein Problem, dass wenn man etwas Gutes sucht, muss man sich durchwühlen durch so viel nicht so schöne Dinge. Und insofern ist das schwierig zu sagen, ob das heute eine bessere Situation ist. Ich bin mir da absolut nicht sicher.
Wenn du das Live-Geschäft vergleichst, Edo war ja auch ein toller Live-Künstler, hat viel live gespielt. Die Live-Szene heute ist auch eine andere.
Also erstmal muss man natürlich sagen, Edo hatte natürlich auch das Glück, Und das lag sicherlich auch an seinem Wesen, dass es so war, dass er fantastische Musiker hatte, die lange bei der Stange geblieben sind bei ihm. Ne? Der Norbi am Bass, der Alfred, ja, Keyboards und Gaggi an der Gitarre.
Das stimmt.
Also das war natürlich eine Top-Band. Jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück. Das waren natürlich auch Zeiten, in denen konnten Bands noch unfassbar viel live spielen. Weil es erstens ein riesiges Publikum gab, das Live-Bands sehen wollte, in den Clubs, in den Hallen und so weiter. Das hat sich auch alles so ein bisschen ausgedünnt, ne, heutzutage. Also, wenn du eine neue Band bist, dann brauchst du schon jede Menge Standhaftigkeit und Ambition, dass du in den ersten Jahren dann mal so eine Durststrecke auch überwindest. Also, das war vielleicht nie anders, ne? Also, ich glaube nach wie vor, wie Dave Grohl das auch gesagt hat, Wenn du was werden willst als Band, dann musst du anfangen in einem versifften Probenraum und richtig lange an dir arbeiten. Dann gehst du in die ersten richtig miesen Clubs und spielst vor wenigen Leuten und dann arbeitest du dich langsam hoch. Und wenn du dann bereit bist für die Hallen, sag ich mal, dann weißt du auch, wie es geht. Ich habe mal mit Ian Paice gesprochen, Drummer von Deep Purple. Und er sagt, wow, die geilste Zeit war, als Deep Purple noch gar nicht so richtig bekannt war. Da hat er ganz viel in Deutschland gespielt, in diesen Clubs, in diesen Armee-Clubs. Das waren die Amis noch bei uns. Und er sagt, das war das Allergrößte. Da gab es dann immer Bier umsonst und eine warme Mahlzeit. Das war alles. Ne? Aber wir haben gespielt. Ja, also ich glaube nach wie vor, dass das in Schritten geht. Wie gesagt, du musst dann irgendwann auch wirklich bereit sein und dann kannst du auch dann von ein größeres Publikum treten. Aber das ist vielleicht eine unglaublich altmodische Einstellung.
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es viele junge Musiker da draußen, die sich genau das wünschen, mal wieder zu erleben. Also ja. Bei Edo finde ich die fantastische Leistung, bei Edo und Wilco, muss man sagen, dem produziert, live gespielt und mussten noch so ein Apparat mitziehen über all die Jahre. Praktisch das Denken auch noch als Kaufmann, so ein Studio irgendwie noch zu betreiben, was ja auch völlig altmodisch ist heutzutage.
Absolut. Ja, also das ist, die haben sich hier so ein kreatives Zentrum erschaffen, hier in diesem kleinen Ort, ne? Und haben von da aus ziemlich viel für die deutsche Popmusik getan. Das muss man mal sagen.
Damit sind wir beim Vermächtnis. Was ist denn sein Vermächtnis für die deutsche Popmusik?
Ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass er einer der Ersten war, wenn nicht der Erste vielleicht, die halt deutsche Sprache und Soul zusammengebracht haben. Und zwar so, dass es nicht peinlich war, sondern dass es passte. Ich könnte jetzt auch weitergehen und sagen, Vermächtnis vom Edo ist zum Beispiel, ist schon besser, wenn du singen kannst. Weißt du? Wenn du Popstar sein willst.
Nicht schlecht.
Ja, und diese Hingabe zur Musik, die er gepflegt hat und die er auch dann mit seinen Bands und seinen Teams gepflegt hat, das ist ja eine Tugend, die ist unbezahlbar. Und auch das kann man vielleicht an den jungen, aufstrebenden Talenten sagen, besser ist im Team zu arbeiten. Und das bedeutet auch, dass man den anderen zuhört und dass man Kompromisse eingeht. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt mehr wird, dass die Leute heute zuhören und ihre eigene Vorstellung oder eigene Ansicht dann auch ein bisschen revidieren können und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass heutzutage unheimlich viele Leute rumlaufen, die haben eine Meinung, wie das sein muss, wie die das toll finden, jetzt auch in der Musik. Und wenn jemand kommt und sagt, also ich weiß nicht, die Bridge, dann fühlen die sich schon irgendwie angepisst. Und so kann man eigentlich keine Musik und auch keine Kunst machen. So ein bisschen open-minded und mal drüber nachdenken, vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, was der gesagt hat über den Chorus, dass der eigentlich nicht besonders toll ist, auch wenn man ihn selber ganz allein geschrieben hat. Weißt du? Das alles könnte so eine Art Vermächtnis sein vom Edo.
Banddemokratie ist heutzutage was Schwieriges, das stimmt.
Ja, also es gibt bestimmt noch Bands, bei denen das funktioniert. Die Frage ist dann immer, wie lange?
Hat Edo auch nie gemacht, nach den Quoten gucken. Wahrscheinlich doch das ein Grund, warum er immer authentisch geblieben ist. Auch das ein Tipp an junge Musiker.
Richtig. Authentisch bleiben. Authentisch bleiben ist ganz wichtig, weil die anderen gibt's ja alle schon. Man soll schon versuchen, rauszukriegen, wer man ist und dann danach auch handeln und arbeiten. Aber was mir dazu noch einfällt, ist, schon vor Jahren, vor Jahrzehnten, hat mal irgend so ein Redakteur oder was das war, erzählt, dann bei Wetten, dass der Music Act kommt, zum Beispiel Phil Collins, bekommen die Wasserwerke ein Riesenproblem, weil alle zur Toilette gehen. Ja? Es gibt so viel Musik für Leute und sehr erfolgreiche Musik für Leute, die sich gar nicht für Musik interessieren. Mhm. Und so jemand wie der Edo, das ist einfach nur respektabel, dass er sich diese Nische geschaffen hat. Und die Leute, die Edo lieben, das sind die Leute, die sich auch wirklich für Musik interessieren. Und da muss man sich dann immer entscheiden, was will ich jetzt? Will ich irgendwie so ein Popstar sein hier in Deutschland? Ich sag mal DSDS und wie das alles heißt. Oder interessiere ich mich wirklich für Musik? Ist es für mich ein Bedürfnis, meine Musik zu machen? Das, finde ich, ist schon mal ein Ansatz, der mir sympathisch ist. Wenn jemand das dringende Bedürfnis hat, Musik zu machen, seine Musik zu machen und dafür arbeitet. Das ist schon mal auch ein Credo, das würde Edo wahrscheinlich genauso unterschreiben.
Ja, die Kunst ist, glaube ich, beständig im Geschäft zu bleiben, davon leben zu können, damit alt zu werden. Und da ist es manchmal auch nicht so, dass man da der Superstar sein muss. Da gibt es ja genug Künstler, auch Künstler, mit denen du spielst, die beständig da sind, immer noch, weil sie immer noch live unterwegs sind und weil sie sich damit ein Auskommen geschaffen haben. Man muss kein Superstar sein unbedingt, man muss einfach beständig im Geschäft bleiben, wie das der Edo gemacht hat.
Ja, und dazu muss man einen Kompass haben und irgendwie seinen Instinkten folgen, seiner Intuition folgen und am besten die Leidenschaft nicht verlieren.
Wenn du einen Song spielen müsstest in deinem Soloprogramm von Edo, welchen würdest du nehmen? Wir haben ja diese schöne, wir können ja, weil du auf die Deutschen stehst, können wir ja tatsächlich mal gucken. Wir haben ja diese wunderbaren Compilations, die schon rausgekommen sind. Wache Nächte, haben wir ruhig Blut. Und wir kriegen uns doch. Das kannst du ja mal gucken, was du, dein Song wäre, den du spielst, weil den spielen wir zum Abschluss im Podcast. Die meisten wählen immer Dein roter Mund, das kommt jetzt bestimmt.
Nein. Die ist schon mal raus.
Okay.
Du, weißt du was? Da würde ich sagen, come on.
Come on.
Und zwar, weil er da vielleicht sogar dem Falco, ich bin da chronologisch nicht so fit, aber schon vorauseilte, englische Hookline, aber mit deutschem Text.
Durchaus ein Pionier.
Ja.
Vielen Dank, Helmut.
Ich danke.
Das war sehr kurzweilig.
Das war sehr schön.
Ich kann nur empfehlen, alle Menschen sollen mal gucken, wo du solo unterwegs bist, wenn es das nochmal gibt, weil du erzählst auch Anekdoten, glaube ich.
Ja.
Also da gibt es ja noch mehr Anekdoten von Helmut Grominger, unser Gast im Kompliten-Podcast Nummer 7. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Und auch im Sinne von Edo spielen wir jetzt Come on.
Sehr gut. Ciao.
Du wachst auf, weil dein TV rauscht und du schleppst dich ins Bett. Doch dann liegst du wach und denkst lange nach, während du deine Wunden lässt. Denn die Nacht ist ein gläserner Dom und ein Junge aus deinem Radio singt Come on.